Hallo und herzlich willkommen beim Coach Coach Talk. Ihr hört die Podcast- und Hörspielreihe Let's Talk About Racism von Coach TV.
Eine kleine queere BIPOC-Runde, eine Flinter-Runde. Ich bin Jamila, Pronomen benutze ich nicht oder sie oder ihr, wenn es sein muss. Ich bin 19 Jahre alt und Teil des letzten Jahrgangs der Empowerment Academy.
Hi, ich bin Tolani, Pronomen sie, ihr. Ich bin auch Teil der Empowerment Academy des letzten Jahres.
Ja, ich bin Emily. Ich bin 17 Jahre alt, auch Teil der Empowerment Academy. Ja.
Hi, ich bin Ines. Ich bin 24. Kein Pronomen oder sie. Und ich bin auch Teil der Empowerment Academy, über die wir uns alle auch kennengelernt haben.
Hey, ich bin Elisar. Meine Pronomen sind sie, they. Ich bin auch 24 und ich bin auch Teil der letzten Empowerment Akademie.
Ja, Empowerment Akademie, ne? Wir haben uns kennengelernt über die Empowerment Akademie.
Sind jetzt beim letzten Wochenende, das letzte Modul, was sehr aufregend ist.
Mega intensiv auf jeden Fall. Also ich habe richtig viel gelernt, auch so über mich selbst, und wir haben viel auch so ein bisschen Geist und Körper verbunden und einander auch kennengelernt und sind dann relativ schnell auf das Thema Queerness gestoßen. Einfach auch, weil wir viele Menschen waren in der Runde, die sich von dem Begriff angesprochen gefühlt haben. Genau, und sitzen jetzt hier zu fünft. Wie ist das so für euch?
Also, ich glaube, ich habe nochmal gemerkt, wie wichtig es ist, in so einem Kreis zusammenzukommen, weil ich glaube, ich hier durch die Empowerment Akademie das erste Mal in einem Rahmen bin, wo es queere BIPOCs gibt, was eher seltener ist bei mir sonst im Alltag. So die queeren Menschen um mich herum sind ja eher selten rassifiziert. Daher hat mir das nochmal so gezeigt, wie wichtig es ist, nochmal in dem Rahmen zusammenzukommen und nochmal eine Art Safer Space zu bilden.
Also ich kannte das tatsächlich schon. Also war schon in so Kreisen unterwegs, wo queere BIPOCs, also wo queere BIPOCs aufeinander gestoßen sind. Und aber ich fand es voll nice und auch überraschend, dass bei der Empowerment Akademie das ja eigentlich für BIPOCs ist und nicht spezifisch für queere BIPOCs, dass dann so viele queer sind, weil das hat mir irgendwie voll das gute Gefühl gegeben. Und ich habe nämlich auch gehört, dass es bei den letzten Jahren nicht so war, also nicht so krass, also schon viel dieses Mal. Und ja, das ist sehr cool, also auch zum Connecten und ja.
Ja, also ich bin zum ersten Mal überhaupt in so einem Empowerment-Raum und dass es dann irgendwie direkt so queer und BIPOC ist irgendwie total toll. Also das erste Mal so auf so einer Gruppe zu stoßen und ich fühle mich total angenommen und irgendwie einfach eine richtig tolle neue Experience. Ja.
Voll.
Ja, kann ich voll unterschreiben. Für mich ist es auch das erste Mal in so einem Empowerment-Raum. Und ich wusste halt eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt. Und das hat irgendwie nochmal so das Wohlfühlen gesteigert. Zu wissen, dass das eine Variable ist, die jetzt nicht unbedingt zu zum Othering führt. Direkt den Graf haben droppen. Sollen wir einfach direkt weitermachen? Oder wollt ihr noch was Spezielles zum Empowerment sagen? Nee?
Easy. Ich weiß nicht, ob das hier so reinpasst, aber vielleicht so die Frage irgendwie an mich selbst, aber an uns alle vielleicht, wie ihr findet, wie wir finden, wie eben Queerness auch so abgedeckt wurde als Thema, auch in der Empowerment Akademie. Ich meine, natürlich geht es hier, ne, hauptsächlich um Rassismus und Antisemitismus. Wie wir vor allem einfach wissen, ist eine intersektionale Perspektive unglaublich wichtig. Und ich habe mich heute, als wir beschlossen haben, uns hier zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, auch nochmal gefragt, ja, wurde das Thema irgendwie abgedeckt, genug abgedeckt, kam es zu kurz?
Ich würde sagen, es kam auf jeden Fall zu kurz. Also es kam ja so einmal irgendwie so kurz vor, wir hatten dieses eine Spiel, wo wir anhand von Bausteinen zeigen sollten, was für Privilegien wir innehaben. Und dann konnte man anhand der Bausteine sehen, wie hoch der Turm bei anderen Personen ist, aber natürlich jetzt auch nicht alles abgedeckt. Das war auf jeden Fall interessant, aber natürlich war das halt nur so eine kleine Dimension, die wir damit geöffnet haben und auf jeden Fall auch nicht spezifisch auf das Thema Queerness. Hätte mehr sein können.
Ja, also wir haben am Anfang einfach auch so ein bisschen angeschnitten, im Thema, also als wir die Thematik Positionierung uns mal näher angeschaut haben, das ist auf jeden Fall eine Variable, die eine Rolle spielt. Und gegen Ende hin war dann auch das Thema Genderqueerness auf einmal präsent, aber nicht als Thematik, die wir wirklich besprochen haben als Gruppe, sondern es war im Raum, aber es war kein Fokus. Ja, was voll schade war natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite voll cool, weil ich einfach fand, dass es generell, dass das aufgegriffen wurde, war einfach voll wertvoll. Aber hätte das auf jeden Fall, also da war sehr viel Potenzial. Man hätte das auf jeden Fall fettest aufbauen können.
Ja, also ich finde, also es wurde schon aufgegriffen. Ich hätte das also eigentlich gar nicht so erwartet, dass es überhaupt aufgegriffen wird. Deswegen fand ich es auf jeden Fall schon mal gut. Also vor allem, wir haben ja irgendwie auch über Intersektionalität kurz geredet und dann eben diese ganze Positionierungssache. Also da hat man ja mal für sich selber sich positionieren müssen und dann konnten eben die queeren Menschen sich dann auch, also hatten da die Zeit so ein bisschen sich auch damit auseinanderzusetzen und das fand ich ganz gut. Aber was noch viel wertvoller ist, glaube ich, ist halt in der Freizeit sich darüber dann zu unterhalten, so wie wir das jetzt auch gerade machen. Und ich glaube, das ist wirklich das Beste.
Ja, das fand ich auch total. Vielleicht hätte man das noch so inhaltlich in den jeweiligen Treffen irgendwie noch mehr besprechen können. Aber ich finde, es war irgendwie immer ein Thema bei uns in der Runde, beim Essen oder am Lagerfeuer. Und das war tatsächlich ganz cool. Und was mir auch noch einfällt, ist, dass im Laufe der Zeit bei manchen Menschen sich die Pronomen auch geändert haben. Und ich fand es so schön irgendwie, dass so viel Vertrauen auch war, um das zu teilen. So, und das wurde irgendwie auch so casually gedroppt. Und es wurde kein Thema rausgemacht, sondern einfach, jo, das ist meine Pronomen, nächste Person stellt sich vor. Und es war irgendwie voll schön, auch mitzuerleben.
Also nochmal wegen der ursprünglichen Frage, so inwiefern das so in der Empowerment Akademie aufgegriffen wurde. Also finde ich auch voll, dass es zu kurz kam, aber dafür halt privat voll viel war, das voll schön war, einfach dadurch, dass hier so viele waren. Und was ich aber besonders cool fand, ist, dass beim letzten Modul, also beim vorletzten Modul, ja okay, beim vorletzten Modul der Empowerment Akademie, war auch eine referierende Person, hatte sich da auch als queer und nicht binär identifiziert oder positioniert. Und ja, ich glaube, das ist immer cool, weil ja, einfach nice to have, so als referierende Person. Ja, genau.
Man sieht das jetzt natürlich nicht im Podcast, aber alle nicken nur. Also auf jeden Fall. Gute Sache. Ja, so ein ganz generelles Thema, das dann auch aufgegriffen wurde, glaube ich, war halt oft die Überschneidung von queer sein und rassifiziert werden, BIPOC sein, im Alltag, auf der Arbeit, so auch in dem Raum, in dem Empowerment-Raum. Gebe ich das Mic ab?
Metaphorisch.
Der große Begriff.
Mhm.
Oder
das ist auch sehr allgemein, ne?
Stichpunkt, mega allgemein. Ist auf jeden Fall was sehr Vielschichtiges. Was ich krass finde, weil ich habe das Gefühl, das ist so für mich richtig normal geworden, also diese Vielschichtigkeit in Menschen, die ich kennenlerne, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber auch dann halt auf die Persönlichkeit bezogen, weil man einfach viele verschiedene Einflüsse hat oder auch Communities, zu denen man sich irgendwie auf eine Art hingezogen fühlt, Dinge, die man ja, sich aneignet, im Sinne von Wissen, das man sich aneignet, Menschen, mit denen man kommuniziert. Und wenn ich mich mit Menschen auseinandersetze, die irgendwie nicht diesen Zugang zu solchen Gruppen haben, einfach weil diese Begriffe, die nicht ansprechen, finde ich es nochmal ein bisschen krass, irgendwie dann damit konfrontiert zu sein, wie sehr eine Bubble für sich sein kann. Ja, das ist irgendwie auf eine Art voll faszinierend, weil ich habe auch immer das Gefühl, in der Empowerment-Akademie, das sind, also wir sind alle so Socializing unterwegs, also irgendwie auch outgoing und viel im Kontakt mit Menschen. Und ich finde es dann immer krass, dass es Bubbles gibt, an denen das so einfach vorbeigeht, also die davon einfach nichts mitbekommen. Nicht nur von den Inhalten, sondern auch von dieser Existenz dieser Bubbles. Also das, ich weiß nicht, das fasziniert mich einfach. Auf so eine eigene Art. Ich klinge gerade voll euphoric. So meine ich es gar nicht, aber
faszinierend.
Ja, es ist wirklich faszinierend, ja.
Aber schon eher so in Richtung schockierend, oder?
Ja, voll.
Ja, ja. Ach, ich faszinierend gerade so.
Nee, also, mega. Also weil ich mir auch denke, Medien, alle sind so krass vernetzt eigentlich heutzutage und trotzdem ist das jede Bubble für sich und das ist irgendwie krass, krass schade auf jeden Fall.
Apropos Bubble, mich würde voll interessieren, also weil ich das irgendwie nie gefragt habe und das gerade so aufkommt, wie das bei euch war vor der Empowerment Akademie, habt ihr euch auch, also ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, okay, wird das ein Raum sein, wo ich mich als queere Transpersonen wohlfühlen werde und ich hätte nicht gedacht, dass so viele queere Menschen da sind und ja, ich frage mich einfach nur, wie ihr da so vorab gedacht habt. Dachtet ihr, das wird überhaupt Thema sein? Also jetzt auch, wenn es privat war, eher?
Also absolut gar nicht, aber ich habe mir generell darüber im Allgemeinen überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich hatte mein inneres Outing auch relativ spät und war erstmal auch ein bisschen überfordert mit so Beatbox-Spaces an sich, weil das sowas war, das ich vorher gar nicht kannte. Und ich irgendwie so ein bisschen überwältigt war von den Überschneidungen an Erfahrungen, die andere mix-schwarz positionierte Menschen auch geteilt haben. Und ich so war, okay, ist anscheinend kein Einzelfall. Und ja, war irgendwie dann davon so gelockt auf eine Art, dass ich dachte, okay, ich habe irgendwie Lust auf mehr und ich habe Lust, da mehr drüber zu lernen und mich mehr auszutauschen. Und hab gar nicht auf anderen Variablen gedacht oder auf anderen Schienen so, sondern war echt mit diesem BIPOC-Aspekt sehr gut beschäftigt im Kopf. Ja,
ja, also ich muss auch sagen, also ich gehe halt noch zur Schule und so. Das ist so die erste, also das erste Mal, dass ich in so eine Bubble wirklich eintrete. Also so von meinem Medienkonsum her bin ich schon total in dieser Bubble drin, aber eben noch nicht so mit meinem sozialen Umfeld. Und das war halt komplett was Neues für mich. Und irgendwie, also ich weigere mich auch irgendwie so bei random Leuten dann so zu sagen, dass ich queer bin. Weil ich weiß nicht, also so die Leute, die es wissen müssen, wissen es halt. Aber bei den anderen ist mir das auch total egal und irgendwie mache ich dann einfach für mich selber auch nicht so ein großes Thema draus und deswegen mache ich mir dann irgendwie vorher gar nicht so die Gedanken. Aber als dann halt ich auch gemerkt habe, dass so viele queere Menschen da sind, fand ich das total toll, weil ich einfach nie so den Raum habe, wo ich mit so vielen Leuten darüber reden kann. Also klar, ich habe so ein, zwei Freundinnen, wo es auch so ist, aber wir stecken auch alle so mehr noch in der Selbstfindungsphase und dann vielleicht ein bisschen gefestigtere Positionen kennenzulernen, ist total toll für mich.
Ich finde, das hat auch voll den krassen Empowerment-Effekt und Aspekt irgendwie auch, dieses, ja, einfach von Menschen umgeben sein, die ähnliche Erfahrungen machen, ne, eben nicht nur in Bezug auf rassifiziert werden, sondern auch zusätzlich queer sein. Und das merke ich auch. Ich habe mir schon gedacht, dass die Leute hier sicher ganz cool sein werden. Also vor allem, weil ja, das auch ein sehr politisches Thema ist, Empowerment, Empowerment Akademie. Und ich daher auch wusste, dass die Leute hier etwas politisiert sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr so cool seid. Nee, aber ich habe am Anfang sogar noch überlegt, soll ich tatsächlich hier hineintragen, dass ich kein Pronomen verwende oder nur sie, weil ich noch nicht so einschätzen kann, wie safe fühle ich mich hier. Aber es wurde dann irgendwie ganz schnell klar, dass ja, dass irgendwie voll die, ja, nicht nur Akzeptanz, sogar auch Wertschätzung da ist. Und das hat mich auch voll dazu ermutigt, wie du meintest, Emily, einfach mehr auch darüber zu sprechen. Beim Essen, beim Lagerfeuer und so weiter.
Ich muss sagen, ich habe es auch nicht gedacht, aber ich glaube, es liegt auch voll daran, dass ich so aus Alltagssituationen, also unabhängig von der Empowerment-Alchemie, kenne ich einfach keine queeren Spaces, wo es POCs gibt. Mittlerweile habe ich jetzt einen anderen Freundinnenkreis, das ist komplett anders, aber davor wirklich gar nicht. Also auch so durch Sichtbarkeit oder auch so beim Dating, so, also. No.
Them white people.
Ich finde aber, das ist auch voll die Frage des Zugangs. Ne? Wie gesagt, dadurch kann eben auch eine bestimmte Unsicherheit bestehen oder eben eine Sicherheit da drin, sich zu zeigen und einfach zu sein. Und ich finde es total angenehm, vor allem auch so in der Runde, weil ja, man nicht irgendwie, ja, wie in so White Spaces irgendwie alles nochmal tausendmal überdenken muss.
Und alles erklären muss, dass Queerness und rassifiziert sein oder BIPOC sein zusammengeht. Mm. So, das ist ja voll oft so. Und dann, also, keine Ahnung, ich denke mir dann so, denk doch mal ein bisschen nach, so, keine Ahnung. falls es Sinn macht.
Ja, voll. Oder auch allein, dass es einfach einen Unterschied in der Realität macht. Vor allen Dingen jetzt bezogen auf Queerness, dass man dann halt, okay, es gibt, also ich kann nicht nur darauf reduziert werden, vor allen Dingen was die Diskriminierungsform so angeht, sondern da ist halt, das sind Überschneidungen von verschiedenen Dingen. Und jede Community hat auch eigene Strukturen, die vielleicht nochmal so überdacht werden müssen. Und das vergisst man von außen immer ganz schnell.
Wie ist es denn für euch rassifiziert, also als Person, die rassifiziert wird, in queeren Kreisen zu sein, mit weißen Menschen?
Anstrengend. Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass so voll auf diese Situation von, also mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach mich in gewissen Kreisen bewege, aber es war halt voll oft die Situation von, ich muss mich erklären, ich muss erklären, dass in meinem Fall muslimisch und queer oder trans sein auch geht, so. Und ja, da kommen sehr viele Widerstände. Und ich meine nicht meine fellow Muslim Siblings, ich meine die weißen Menschen, die dann sagen, hö, das ist doch Islam und Queerness, das geht doch gar nicht. Da steckt so viel Rassismus hinter. Also da werden wirklich so Identitäten abgesprochen. Und ja, und auf der anderen Seite wird voll Druck gemacht, so sich zu outen. Du wirst voll mit in diese Bubble reingezogen. Und ich hatte zum Beispiel auch so Phasen in meinem Leben, wo ich so das Gefühl hatte, ich bin sehr white. So. Und ich hatte auch so richtig klassisch, also no hate, so ich finde es voll süß, wenn Menschen das machen, aber ich hatte auch so eine Zeit lang, wo ich sehr viel mit weißen, queeren Menschen zu tun hatte und dann hatte ich ein Datum ausgewählt, wann ich mich oute und das war so, aber es war so ein besonderes Datum und das im Nachgang denke ich mir so, naja, die Ellie, die heute hier sitzt, würde das niemals machen. Ja, keine Ahnung, es ist halt voll auf dieses, ja, wenn du dich outest, dann bist du free und das ist nicht immer die Realität. Jo.
Also ich bewege mich halt nicht so viel in queer Spaces, aber so mit den Freunden, mit denen ich mich austauschen kann, die auch queer sind, die sind halt eben auch weiß. Und man kann dann halt mit denen auch nur über diese Positionierung irgendwie sprechen, weil die einfach nicht diese Einsicht darin haben. Und irgendwie wird mir das jetzt auch gerade erst bewusst. Aber es ist schon ganz anders, wie halt hier über Queerness geredet wird und wie ich mit meinen Freundinnen darüber rede. Ja, das wollte ich einfach mal so in den Raum gestellt haben.
Vollkommen. Ich merke das allgemein bei voll vielen Themen. Ich bin auch in einem recht weißen Umfeld aufgewachsen und wie schnell und krass man bestimmte Dinge einfach internalisiert auch. Ne? Und auch zum Beispiel, wie du meintest, Elisa. Ja, ich weiß nicht, wie du das gesagt hast, mit dem Weißsein.
Dass ich mich irgendwann wirklich so weiß, gefühlt genau, habe.
Ja, ja, genau, das hatte ich auch eine Zeit lang. Und wenn dann, also wenn dann von solchen Menschen auch, sie sprechen halt aus der einen Perspektive und sind manchmal auch überhaupt nicht bereit, andere Perspektiven einzunehmen und sind sehr starr in ihrem Blick. Und wenn, also, wenn ich das internalisiere, das ist so problematisch, ich kann einfach das eigentlich überhaupt nicht annehmen mit den Positionierungen, die ich habe. Und wenn sich das dann auf solche Dinge auswirkt, auf das Verhalten, ja, dass du dir dann selbst irgendwie so ein Datum setzt, was du an sich nicht machen würdest, aber der Gedanke dahinter, man muss sich outen und erst, was ich auch schon gehört habe, erst dann, ja, bist du auch richtig queer, wenn du dich auch als queer outest.
Das ist auch
das ist eine. Und erst dann gehörst, also das ist auch dieses Gefühl, Gefühl von ja, irgendwie aneignen, damit ich überhaupt zu dieser Community gehören kann. Mhm. Was voll krass ist, weil genau, man ist ja nicht erst dann, also man ist ja auch so queer. Also man muss sich ja nicht beweisen und man hat halt noch andere Realitäten, die zu der Persönlichkeit dazugehören. Und da, es gibt halt viel mehr Einflüsse einfach. Und ich habe das Gefühl, Menschen können einfach manchmal nicht so richtig ihren, oder wollen auch nicht so richtig ihren Blick weiten, weil sie so sehr mit ihrer eigenen Realität dann beschäftigt sind. Zumindest war das so meine Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe mit weißen, queeren Menschen. Und ist jetzt nochmal ein komplett anderes Thema, aber was ich am meisten so beobachtet habe, war einfach eine krasse Fetischisierung in der queeren Community als BIPOC-Person. Ja, also im Sinne von Dating halt.
Muss ich auch sagen, dass ich irgendwie oft so an Leute geraten bin, wo dann so rauskam, dass sie jetzt so gezielt nur so POCs daten. Und das ist dann schon irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn du eine Person schon länger triffst und dann irgendwann wird so eine Information gedroppt. Oder auch allgemein, ne, das auch klar, wenn man jetzt irgendwie auch schaut, so im Vergleich zu weißen Menschen, wie oft werden jetzt zum Beispiel POCs irgendwie geswiped. Ne? Also einmal Fetischisierung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so, okay, werden diese Menschen überhaupt als schön empfunden? So sieht man, ne, oder auch ganz viele Leute auch immer so, ich kenne das so von Freundinnen, die asiatisch positioniert sind, dass es da nochmal so richtig krasse Dynamiken gibt. Und ja, frage mich, ob das teilweise auch noch so ein bisschen mit der, ich denke gerade zur Pornoindustrie. Ob das teilweise auch damit zusammenhängt, okay, wie werden diese Menschen in den Medien dargestellt oder auch in der Pornobranche und wie wirkt es darauf auf, wie schön wir diese Menschen wahrnehmen oder auch für einen selbst, wir haben jetzt auch schon Outing angesprochen, sieht man sich selber überhaupt in der Position, sich outen zu können oder sich so einzugestehen, ich stehe jetzt nicht auf das Geschlecht, was irgendwie so das heteronormative Rollenbild dir so vorweist, also jetzt in meinem Fall, weil ich eine Frau bin, auf einen Mann, sondern es spielt keine Rolle für mich und das aber gar nicht, jetzt bin ich hier durcheinander, aber das nicht so wirklich zu verstehen, weil es wie nicht eine Vorbildfunktion gibt von einer anderen Person, die das so vorlebt, okay, es sind nicht nur weiße Frauen mit blonden Haaren, sondern...
Willst du es noch zu Ende
führen? Nee, ich bin jetzt okay. Richtig, ich habe Faden verloren hier.
Wolltest du was sagen? Du hast voll spannende Dinge angesprochen. Nicht nur Repräsentanz, sondern Präsentation.
Mhm.
Lol, das war auch so voll unnötig.
Okay. Nein, das war voll gut.
Das war auch gut. Nee, aber voll, ich sag's nochmal. Du hast voll viele spannende Dinge angesprochen. Nicht nur Repräsentanz, sondern auch Präsentation, wenn wir uns Porn oder so anschauen im queeren Bereich und wie sich das auch internalisiert. Ich glaube, das spielt auch echt eine riesige Rolle. So viele Menschen um mich herum, die rassifiziert werden und queer sind, erzählen davon, wie sie dauerhaft fetischisiert werden.
Ja.
Ich finde, darüber wird auch nicht genug gesprochen.
Ja, kann ich wohl unterschreiben. Ich finde, das hat dann auch immer schnell diesen Touch von, ich werde zum Experiment oder zum... ja, wie soll man sagen, so zur Auszeit, wie nicht Auszeit, das ist voll das falsche Wort, aber so wie so ein Treat, wie so ein Gang zur Eisdiele. Ja, sorry, aber.
Ja, also. Ich kann vielleicht von so einer ähnlichen Experience sagen. Also das war jetzt nicht, dass die Person, also es war einfach auf so einer Party und wir kannten uns schon länger und da haben wir uns halt geküsst so. Aber die Person und ich, wir waren so fein damit und sie war auch, also sie hat sich selber als Latina irgendwie positioniert. Und dann waren da aber so ein paar cis-white boys dabei und die haben das dann halt so als Entertainment genutzt. Und das fand ich so unglaublich ekelhaft, weil das ist ja, also ich mache das ja nicht, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen.
Nein?
Ja.
What?
Also,
ja, es geht nur um euch. Alles für euch.
Disclaimer, das war Sarkasmus.
Ja, krass, halt auch überhaupt keine seltene Situation, ne? Also, ich glaube, da können sich viele Menschen drin wiederfinden. Dieses Bild von Entertainment, ja, Unterhaltung. Und ich glaube halt auch so ein bisschen, dass es auch so ein Blickwinkel ist, den man vielleicht oft in der Pornoindustrie dann auch wiederfindet. Also ich glaube, dass da so Überschneidungen gibt von so Queerness, von Menschen, die weiblich gelesen werden. Warte. Queere, weiblich gelesene Menschen, die quasi keine sexuellen Wesen sind, sondern sexuelle Objekte und deswegen auch nur Unterhaltung oder ja, DarstellerInnen für Unterhaltung und nicht Menschen mit eigenen Bedürfnissen und der Möglichkeit, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. So, ja.
Was ich auch interessant finde, wenn wir jetzt schon bei der Pornoindustrie wieder sind, dass es so super die Ähnlichkeiten gibt, auch bei queeren Sex, was so die Rollenverteilung angeht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so Pornos anschaut, wo zwei weiblich positionierte Personen sind, dann gibt es oft dieses heteronormative Rollenbild von eine Person ist sehr dominant, die andere Person ordnet sich irgendwie unter, was steht im Fokus, was wird gemacht. Und das ist teilweise, glaube ich, oft Leuten gar nicht klar, dass das Rollenverständnis dann auch genauso noch da auch hinterfragt werden muss, so in der queeren Sphäre, und dass da oft nicht Thema ist, oder ich krieg das auch sehr oft so mit, so bei mir, wenn ich halt so Leute date, dass so voll das so ein Verständnis dafür da ist, so nimm du jetzt nochmal die dominantere Rolle ein, und ich bin so, nee, lass doch mal irgendwie auf einem Level.
Ja, voll. Ich glaube, da kann auch voll der Faden oder der Bogen zur Rassifizierung nochmal gespannt werden. Ich habe das Gefühl, so vor allen Dingen bei schwarz positionierten Menschen gibt es so mega den Bias, was sexuelle Performance angeht. Also das geht halt von Cis-Personen bis einfach nur schwarze Menschen im Generellen. Ich meinte nicht nur Cis-Personen, sondern explizit Cis-Männer. Und das hat auch was Krasses mit so einer, nicht nur Fetischisierung, sondern auch dieses Stereotyp von Hypersexualität, irgendwie triebgesteuerte Menschen und leistungsfähige Sexobjekte, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, was ich als mega unangenehm empfinde, aber dann irgendwie dann trotzdem noch so bestätigt sehe, in
Real Life?
Ja, in Real Life. Ich wollte gerade ein Beispiel nennen, aber ich glaube, ich lasse das lieber. Ja, in Real Life.
Ich finde es so spannend, wie verschieden die Zuschreibungen auch sind. Ne? Was du gerade, ich meine, du sprichst aus deiner eigenen Positionierung heraus. Wenn ich überlege, welche Zuschreibungen so mit meiner Positionierung einhergehen, als nordafrikanische Person, die deshalb automatisch muslimisch gelesen wird, wird dann auch, also Rollen werden dann nochmal so zugeschrieben im Sinne von, weil ich eben auch als auch weiblich gelesen werde, die muslimische unterdrückte Frau. So, und ich lasse das mal so stehen, weil ich schon genug reproduziert habe, aber das im Kontrast zum muslimischen Mann. So, ja, das auch nochmal zu sehen, wie verschieden die Zuschreibungen sind bei den verschiedenen Positionierungen, ne, was du gerade erzählt hast, und dann das und natürlich nochmal heteronormative Rolle, Mann, Frau, dieses allgemeine binäre System.
es ist super anstrengend.
Ja, also es hat jetzt vielleicht nichts mit Queerness zu tun, aber eben auch mit dieser Rassifizierung, weil irgendwie schon seitdem ich in der Grundschule bin, wird meine Hautfarbe immer mit was zu essen beschrieben und sowas mit Genuss, also irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was Karamell oder Schokolade oder sowas. Und das fand ich schon immer irgendwie total komisch, weil ich gehe ja auch nicht zu jemandem, der irgendwie weiß ist oder so, und erzähle dem irgendwie, keine Ahnung, das ist wie weiße Schokolade aussieht oder so. Also
Weißbrot.
Ja, und also ich habe so eine Erinnerung, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob das wirklich so passiert ist, aber ich kann es mir bei der Person vorstellen. Das ist einfach eine Person, irgendwie, die mich also aus Witz immer sexualisiert irgendwie, also komisch. Aber da war es auch immer so das Thema, dass ich nicht weiß bin. Und ich weiß auch, dass die Person dann einmal, als sie betrunken war und dann irgendwie nicht so ganz die Grenzen verstanden hat, auch das N-Wort gesagt hat und sowas, also so komische Person, die das auch, also so für mich dann als Person das irgendwie so zusammengebracht hat, so diese Fetischisierung und von Frau sein und BIPOC.
Ey, das dauert erstmal, ne, bis man das Bild zusammenkriegt, so, das war jetzt kein Einzelfall und ja, es kommen halt blöde, also als weiblich gelesene Person musst du dich darauf einstellen, dass blöde Kommentare von Cis-Männern kommen, das ist normal, dann gibt es halt diese Phase, wo du so ein bisschen Slut-Shaming einordnen musst und diese ganze Agenda von Kleidung hat was mit Konsent zu tun, was natürlich nicht der Fall ist. Und irgendwie dann zusammenzukriegen irgendwann, ey, das hat alles was miteinander zu tun und das kommt nicht von ungefähr. Und es gibt Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen wie ich und die haben überhaupt nichts mit meinem Alltag zu tun oder sind überhaupt nicht in meinen Kreisen unterwegs. Und trotzdem können wir Erfahrungen miteinander austauschen, die, wenn man Namen austauschen würde, einfach komplett identisch sind auf eine Art oder runtergebrochen zumindest. Und da erstmal zu checken, das ist hier nicht deine Schuld und du kannst es irgendwie auch auf eine Art auch nicht wirklich beeinflussen dann in der Situation oder du hast es auch nicht provoziert oder herbeschworen, ist mega anstrengend und dauert mega lange. Und diese ganze Zeit davor ist halt super schmerzhaft, weil das Verletzungen sind, die auch viel persönlicher genommen werden. So war das bei mir zumindest.
Mhm. Ja, ich finde einfach diesen Punkt von Fetischisierung richtig krass. Hauptsächlich seitens Cis-Männern, nochmal speziell als Transperson. Boah, ihr wisst gar nicht, wie viele Leute mir schreiben und sagen, dein Körper, und so, keine Ahnung, so richtig Bullshit-Laber. Keine Ahnung, so, I never had trans booty. Und dann frage ich mich so, was ist trans booty? So, keine Ahnung. Und das sind dann halt auch immer Cis-Männer. Also, ich denke nicht, dass es nicht Cis-Männer sind.
What a surprise.
Chaser, mhm. Würde ich mir sagen lassen.
Ja.
Wir waren nämlich bei der Schaffenstraße und da waren wir auch unterwegs. Da waren dann richtig viele Chaser und immer so an uns dran. Und da kamen auch alle immer so zu mir und war so, are you a girl? Ich so, ja. Und die wollten immer so genauer wissen, so, ob ich wirklich ein Mädchen oder Mädchen. Mhm. Dann haben sie ganz so, you girl?
Ich finde aber voll wichtig, auch nochmal drauf zu auf Transperspektiven zu schauen. Und sich dem auch bewusst zu sein, auch in unseren Kreisen, in welchen wir schon über sehr vieles reflektieren und so, aber nochmal verschiedene Perspektiven irgendwie versuchen zu verstehen und einzunehmen.
Ja, vor allem im Aspekt von Dating, auch von BIPOC-Menschen, ist das voll anstrengend. Ja, aber auf der anderen Seite halt auch wieder diese Fetischisierung von die exotische Transfrau mit den Locken. Ja.
Ich glaube, ich wollte noch davor hin anknüpfen, was Emily vorhin gesagt hat, dass es manchmal braucht es auch voll erstmal so einen Space, um so Sachen, die passiert sind, so einordnen zu können. Weil ich habe auch voll lange gebraucht, zu verstehen, okay, das hängt miteinander alles zusammen. Und irgendwann gab es dann so voll dieses Auferleuchten, wo ich gemerkt habe, okay, es geht nicht nur mir damit so, sondern es gibt richtig viele Leute, die ähnlich positioniert sind. Oder es gibt Überschneidungen auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall voll bereichernd, aber auf jeden Fall auch erschreckend, weil dann kam so alles auf einmal und immer mehr, je mehr ich so in das Thema reingegangen bin.
Vollkommen. Und das Krasse ist ja auch, dass man einmal seine eigenen Verletzungen irgendwie dann versteht, plus die ganzen Strukturen, die dahinter stecken. Und irgendwie dann auch das Wissen, dass diese Strukturen nicht morgen wieder abgebaut werden können. So. Aber daher finde ich auch den Zugang zu solchen Spaces unglaublich wichtig. Und da finde ich auch zum Beispiel voll cool, dass du, Emily, mit 17 Jahren einfach auch hier bist und die Möglichkeit hast, genau, mit 17 über diese Themen zu sprechen. Und das sollte auch schon viel früher sein. Und ja, nicht nur in so einem Rahmen, sondern schon in Schulen und in anderen Spaces. Ich denke, dass der Zugang auch nochmal ein strukturelles Ding ist auf jeden Fall. Aber unglaublich wichtig, weil ich will gar nicht wissen, wo ich mental jetzt wäre, wenn ich nicht in solchen Spaces wäre wie hier. Und das hat auch sehr viel mit Privilegien zu tun, überhaupt hier sein zu können.
Mhm. Ja. Ja, ich würde direkt mal anknüpfen, weil ich hatte auch jetzt letztens so eine Situation mit einer guten Freundin von mir. Ja, und es ging irgendwie über Rassismus. Also irgendwer hat damit angefangen, dann haben wir so weitergeredet und sie ist eben weiß und sie sieht halt so den Rassismus in Deutschland nicht so, weil für sie war halt der Rassismus in anderen Ländern schlimmer und hat das dann irgendwie, also sie meint es natürlich nicht böse, aber sie hat das dann irgendwie trotzdem mir so abgesprochen, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Und das fand ich irgendwie komisch. Also sie hat nicht wirklich gesagt, dass es keinen gibt, aber sie meint, es ist viel schlimmer in anderen Ländern und irgendwie so impliziert, dass man sich dann in Deutschland gar nicht mehr so beschweren müsste. Und das fand ich ganz, ganz komisch.
Ist sie auch auf Color?
Nein. Also es hat halt damit angefangen, dass sogar eine Person of Color gesagt hat, dass diese Person keinen Rassismus in Deutschland erlebt. Aber ich weiß auch, dass diese Person nicht reflektiert ist, also so gar nicht. Auch so, wie die mit anderen Menschen umgeht, so, die reflektiert nicht. Und ich finde es halt fein, wenn diese Person sich auch jetzt vielleicht nicht damit auseinandersetzen möchte, weil es ist natürlich voll das krasse Thema, dann, wenn man sich erstmal damit beschäftigt. Aber ich fand es irgendwie komisch, dass sie mir das so gesagt hat, obwohl sie mir auch immer sagt, dass sie es voll cool findet, dass ich hier zur Akademie gehe und keine Ahnung, so mich schulen lasse. Aber irgendwie sieht sie das nicht, dass es trotzdem Rassismus gibt und dass es so Strukturen gibt. Und in der Situation war es mir zu viel, ihr das zu erklären. Und irgendwie möchte ich das auch nachholen. Aber du meintest ja gerade, dass so Zugänge auch schon früher da sein müssten. Und irgendwie finde ich, wenn es viele Zugänge für BIPOC-Menschen gibt, die sich dann schulen lassen können, die dann vielleicht auch durch dieses Empowerment die Kraft haben, dann dieses Wissen weiterzutragen an weiße Menschen, die dann irgendwie auch einfach das rassistische System verstehen, wäre sehr viel Arbeit getan.
Ich finde halt einmal, also ich finde es auf jeden Fall richtig, auch wenn Leute, die sagen, okay, ich habe selber die Kraft, ich erfahre das selber, das machen, aber ich glaube, es ist auch richtig, richtig wichtig, dass Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, sich positionieren und dass die sich schulen lassen und nicht, dass POCs den Schulungsauftrag übernehmen und dann irgendwie den Großteil an Kraft auf sich laden müssen, wie schon davor. Und die das dann einfach mitnehmen, also spontan, Schulworkshop, 3 Stunden, jetzt ist es gemacht für ein Jahr, nächstes Jahr wieder am Kulturtag, gucken wir mal, wie es läuft. Und ich glaube, dass das, was du jetzt meinst mit deiner Freundin, dass sie irgendwie sagt, ja, es ist ja nicht so schlimm hier, liegt ganz, ganz stark auch daran, dass viele Leute so die Kolonial- und Rassismusgeschichte von Deutschland nicht so in der Vergangenheit verorten können. Wenn du die meisten Leute fragst, wissen die nicht mal, dass Deutschland eine Kolonie hatte. Und Deutschland hatte ja nicht nur eine Kolonie. Das ist halt auch schon eine Sache, wo wir irgendwo sehen, okay, Geschichtsschreibung ist und auch was drangenommen wird im Lehrplan, ist halt super, super subjektiv, wird aber als objektiv verkauft. Und ich glaube, wenn das anders wäre, dann wäre so ein kollektives Verständnis davon, wie relevant Rassismus ist und dass es eigentlich an so vielen Stellen sichtbar sein sollte, bin hier irgendwie vom Faden wieder abgekommen. Genau, also wenn das so wäre, dann wäre das Verständnis von Rassismus und die Sichtbarkeit so erhöht, dass halt solche Aussagen von deiner Freundin nicht kommen würden.
Ja. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich jetzt überlegen, was ich sagen wollte. Ich finde auch, wenn rassifizierte Menschen sich dazu entscheiden, diese Bildungsarbeit zu leisten für weiße Menschen, wow, so Props gehen raus an euch. Aber nicht, dass wir das machen müssen für weiße Menschen. Also ich bin nicht in der Empowerment Akademie, um dann später rauszugehen und weißen Menschen zu sagen, nee, es gibt tatsächlich Rassismus in Deutschland. So, und ich meine, ich finde einfach diese Dreistigkeit, ist das ein Nomen, ist das ein Wort? Dreistigkeit. Von so weißen, wahrscheinlich auch noch cis-hetero-Menschen, die uns dann irgendwie sagen wollen, wie unsere Lebensrealität ist. Das ist einfach total absurd.
Kleiner Rant.
Ja, kann ich so unterschreiben auf jeden Fall. Ist auch überhaupt nicht so der Sinn, den ich in Empowerment sehe, weil das ja echt so ein Ding für uns POCs in dem Fall dann ist, um ein bisschen Kraft zu schöpfen, aber auch uns selbst nochmal so ein bisschen zu hinterfragen und die eigenen Strukturen, die man so internalisiert hat und genau, den Raum dann auch nochmal, aber vor allen Dingen so einfach mal durchzuatmen und zu chillen. Allerdings sind es aber auch Aussagen, die ich auch von POCs höre. Und das finde ich ist halt nochmal so was anderes. Und das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich das fast jetzt aufmachen soll.
Wir können ja sonst klatschen. Mach!
Ja, okay. Einfach POCs, die sagen, also Zitat, warum gehen wir denn überhaupt noch auf die Straße? Wir haben doch schon alles. Kann ich aus der Perspektive der Person vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Finde ich aber super spannend, weil ich tatsächlich mehrere BIPOC-Menschen in meinem Umkreis habe, die rassifiziert sind und werden und sich aber gar nicht weiterhin thematisch damit auseinandersetzen möchten. Und das finde ich halt mega legit, weil das auch schmerzhaft ist und anstrengend. Und jetzt kommt nämlich der most interesting part, sind das meistens die Menschen, auf die weiße Menschen sich dann berufen als ExpertInnen. Mhm.
Wobei das genau auch wieder rassistisch ist, aufgrund von Einzelpersonen auf eine Gesamtzahl von Leuten zu fließen. Da fängt Rassismus, finde ich, auch an. Man würde niemals sagen, ich kenne ja ein paar weiße Menschen, die queer sind, deshalb sind alle queere Menschen jetzt so und so. Also, auch nochmal interessant, ne?
Ja, ich habe so ein Beispiel letztens gehört. Also, es ging da um diese Situation, dass, dass ein weißer Vermieter irgendwie an eine Familie von Ausländern, glaube ich, war das in dem Beispiel, vermietet hat und dann irgendwie die Wohnung nicht nagelneu und super geputzt zurückbekommen hat. Und also das war natürlich alles rhetorisch, aber es geht weiter. Und dann halt sagt, ja, ich werde nie wieder an Ausländer vermieten. Wenn man sich aber vorstellen würde, das wäre eine weiße Familie einfach nur gewesen, würde ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich werde nie wieder an weiße Leute vermieten. Und irgendwie, ich finde, das war irgendwie, ja, wichtig drüber nachzudenken.
Ich finde auch interessant, ich glaube, wenn irgendwie so negative Sachen auffallen, dass eine Person ist, also eine People of Color ist, dann wird das viel eher darauf geschoben als bei einer weißen Person. Und andersherum ist es dann, wenn es eine positive Eigenschaft ist, dann wird es nicht der Hautfarbe zugeschrieben, sondern halt irgendeinem anderen Attribut. Ne?
Mir war das nicht auch genau, also jetzt großes Fallbeispiel, ich meine, das war die letzte WM oder EM, wo das englische Team verloren hat, Elfmeterschießen und einer der Jüngsten daneben geschossen hat, wo halt nachher mehrere Menschen im Land leidtragend waren. Das war auch wirklich harsche Körperverletzung. Und das fand ich so das extremste, also das für mich in meinen Augen so das extremste Beispiel, was ich, glaube ich, dazu gehört habe. Und dazu habe ich mir dann auch Interviews angeguckt und das war so eine Thematik, die für Leute vor Ort in England irgendwie voll abgeklärt war. Diese Struktur von, ja, deswegen ist es schwierig, wenn du in den Fokus gerätst, weil dann hast du so viel Verantwortung für die Community. Das fand ich mega spannend, weil das ist mir persönlich in meinem Fall jetzt auf mich als Person bezogen noch nie, also ich habe das noch nie so empfunden. Vielleicht einfach, weil ich aus meiner Position heraus gar nicht so generell, also mich nicht generalisiere mit anderen Menschen, die gleich gelesen oder ähnlich gelesen werden wie ich. Das finde ich nochmal so krass, wenn man dieses Bewusstsein schon mit an den Tag bringt, wie das dann vermutlich auch noch auf dein Verhalten sich überträgt, in deinem Alltag, in deiner Karriere, ja, in deinen Lebensplänen.
Mein Vater hat mir das schon so relativ so früh mitgetragen, dass ich da so drauf achten muss, wenn mit, so mit der Position, dass ich schwarz bin, so bestimmte Vorstellungen einhergehen. Deswegen war es, glaube ich, auch von Anfang an schon so, dass mein Vater war, du musst da jetzt immer mehr machen. Und wir denken, eh, das, ja, präpoziere ich jetzt nicht.
Mhm. Krass. Ich glaube, es ist voll gut und kann vielleicht auch stärken.
Ja. Wir könnten noch zum inneren Outing kommen.
Ich wollte gerade eher fragen, ob wir vielleicht langsam so eine...
Ja, ich hätte noch Queer sein in BIPOC-Kreisen. Hatten wir angeschnitten, hatten wir jetzt noch nicht so krass thematisch besprochen.
Ich kann ja gerne anfangen.
Sehr gerne, wenn du magst.
Also. Ich habe oft das Gefühl...
Sorry. Genau. Ja, mach mal nochmal, weil man so, all diese Geräusche alles hört.
Ach so. Oh,
okay.
Alles gut.
Vielleicht.
Shit.
Okay.
Ja, ich habe oft das Gefühl, dass so als Person of Color, die queer ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber so zu welcher Community, bei welcher Community fühle ich mich jetzt aufgehoben? Und wir haben jetzt gerade über so queere Community gesprochen und Racism in queerer Community, aber gleichzeitig ist es halt auch voll hart in der BIPOC-Community, die nicht, also die BIPOC-Community, die nicht queer ist, meine ich immer. So, genau, und ja, da ist auch sehr viel aufzuarbeiten. Mhm. Und ich habe dann oft das Gefühl, dass ich mich in beiden Communities nicht willkommen fühle. Also in meinem Fall jetzt so muslimische Community ist dann so voll auf dieses Ding von ja, das ist doch eine Sünde und bla bla bla. Und ja, das ist sehr anstrengend und deswegen habe ich das Gefühl, dass gerade queere Menschen, die BIPOC sind, sag ich mal, dazu gezwungen sind, andere Bubbles zu suchen. Aber es ist nicht so easy. Also für viele ist das ja so das erste Mal, queer BIPOC-Menschen so zusammen mit queer BIPOC-Menschen zusammenzukommen. Und ja, das ist halt nicht so easy. Einfach weil es auch ultra vulnerabel ist. Ja.
Ja, voll. Kann ich mega nachvollziehen. Ich kann das teilen, dass das in der, das, also ich persönlich nehme das in BIPOC-Kreisen halt oft als so unsicheres Thema wahr. Einfach weil ich jetzt von mir selbst ausgehend auch oft glaube, dass viele Menschen mit engen Werten in die Welt geschickt wurden, mit traditionellen Konstrukten konfrontiert wurden und irgendwie ja andere Dinge so mitbekommen haben vielleicht auf dem Weg, obwohl man natürlich jetzt nicht nur vom Elternhaus geprägt wird. Aber ja, dass das irgendwie dieses Fass dann aufzumachen, oft gefühlt in einem weiteren Bildungsauftrag endet. Also ja, hey, wie du datest, wie kein Freund, hä? So, genau, dass das irgendwie nochmal so ein viel vulnerabler ist, wenn man halt das Gefühl hat, man tritt in einen safer space und gleichzeitig ist man aber so voll trotzdem anders und muss sich irgendwie auf eine Art behaupten oder erklären und ja, es ist irgendwie more touching. Ich habe das Gefühl, ich bin dann sensibler einfach.
Vollkommen. Ich finde auch, dass ja, dass irgendwie auch vielleicht, dass eine kleine Gefahr hintersteckt, weil man denkt, ah, okay, ich komme jetzt in einen saferen Space, so, und genau, dann eventuell doch andere Erfahrungen macht und das kann auch nochmal ein bisschen schmerzhaft sein. Und ich finde, ich weiß nicht, ob das sich auch so ein bisschen darauf bezieht, was Elisard gesagt hat und du, Tolani. Aber bei mir ist auch ähnlich, dass ich mit der Zeit mein Umfeld geändert habe, so meine Friends, weil weiße queere Spaces irgendwie ein bisschen problematisch waren. Aber ich auch nicht immer das Gefühl habe, ich selbst sein zu können in nicht queeren BIPOC Spaces. Und dass ich immer mehr darauf achte, dass die Menschen, die um mich herum sind, was diese Positionierung angeht, irgendwie ja, ähnlich sind wie ich.
Voll nachvollziehbar, voll natürlich. Man möchte sich auch irgendwie wohlfühlen.
Ich finde, also das sagt schon voll viel aus, oder? Wenn man ja ein bisschen selektiert, so den FreundInnenkreis und sich über ja darüber voll die Gedanken auch machen muss, natürlich.
Für mich kommt dann nochmal so die Frage dazu, innerhalb von queeren BIPOC-Spaces erfahre ich Transfeindlichkeit und ja, deswegen habe ich so noch spezifischere Zielgruppen oder Menschen um mich herum, weil ich einfach so, keine Ahnung, man will sich irgendwie so safe wie möglich so sein Umfeld so safe wie möglich gestalten. Und eigentlich ist das voll traurig, so. Dass wir jetzt so weiße Community, weiße queere Community, no. BIPOC, non-queer Community, no. Dann die Community, bla bla bla. Alle weg, nur weil du so alle so deine Positionierungen voll ineinander verflochten sind und das voll schwierig ist, so mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Ja, aber vielleicht kann ich ein bisschen Werbung machen. Ist ja auch über Coach. ich habe ja auch über Jugendforum so ein Projekt gestartet, was für trans, inter, nicht-binäre Menschen mit Rassismuserfahrungen ist. Also genau, das ist in Köln und das ist einfach nur so ein Space, wo einmal im Monat zusammen gechillt wird. Und da habe ich halt so diese Erfahrung gemacht, so dass es ultra nice ist, einfach so mit Leuten sowohl über Rassismus als auch über Transfeindlichkeit sprechen zu können. Und auch nicht nur darüber, es soll ja nicht nur sad sein, sondern eben auch so dieser Empowerment-Aspekt da ist so, boah krass, es gibt so viele Leute eigentlich. Ey, ihr wisst gar nicht, wie viele Leute daran interessiert sind, aber es immer so zeitlich nicht passt. Das ist so krass. So, und das ist einem vorher gar nicht so bewusst. So, und genauso eben auch mit queeren BIPOCs. Also nicht spezifisch trans. Es gibt eigentlich so krass viele. Und ich glaube, es ist einfach nur voll wichtig, dass wir uns finden. So wie jetzt gerade, dass es voll schön ist, so zusammenzusitzen. Ja, genau.
Ich finde, alles, was du gesagt hast, ist so wichtig anzuerkennen. Vor allem auch in der Rolle, in der wir auch irgendwie hier sind, bei der Empowerment Akademie. Mit dem Ziel, irgendwann auch mal Workshops zu geben. Dass wir uns auch selbst die Frage stellen, wie können wir unsere Räume so gestalten, dass es, ich meine, klar, es gibt keinen Safe Space, aber dass all diese Sachen irgendwie, dass wir einfach daran denken und alles dafür tun, ja, dass, genau, ich habe gerade Wort von Schwierigkeiten, aber das sind, also alles, was du gesagt hast, das ist super wichtig zu beachten und bestimmte Räume fehlen da und daher voll gut, die sich selbst zu schaffen. Mhm. Und vielleicht können wir auch solche Spaces irgendwie schaffen. Also
machen wir. Ja.
Genau. Das ist so nice.
Are we wrapping this up?
Yeah?
Wir können auch noch weitermachen.
Nee, ich finde...
Oh, das ist eine gute volle Stunde.
Dann meinte Sammy nicht auch, die warten noch ein Stück oder auf uns. Noch fast 3 Stunden.
Das sind Haupt-Takes.
Soll ich schon mal schreiben in die Gruppe, dass wir fertig sind?
Ich würde, glaube ich, noch mal einen Slot machen, kurz den man voransetzt, weil wir wirklich sehr viel reproduziert haben. Und einen Trigger-Warning voransetzen.
Ja.
Soll ich sagen, wir sind so in 10 Minuten fertig?
Ja, mach das mal.
Trigger Warning, in diesem Podcast wird reproduziert. Dabei handelt es sich um rassistische Äußerungen, um queerfeindliche Äußerungen. Genauso ist trotzdem sehr hörenswert. Ciao. Viel Spaß. Ciao.
Geil. Du sagst ciao, dann geht's so weiter.
Aber also dass das nach vorne gestellt wird, ne?
Mhm.
Ja, okay, easy. Aber wollen wir das noch so irgendwie nice abrunden?
Fazitrunde.
Oder ich weiß nicht, vielleicht auf eine Frage von Jascha eingehen, was so Empowerment, irgendwie Empowerment im Queer BIPOC Space oder was auch immer, weiß ich nicht.
Ja, was hat dir diese Podcast-Runde jetzt gegeben?
Das, die Runde hier?
Ja, was hat dir diese Runde jetzt hier gegeben?
Das ist eine gute
Runde. Also ich würde das schon ein bisschen, also ich würde das schon als Empowerment betiteln.
Ja. Aber geht's schon?
Wir können einfach reden.
Ja, scheiße. Das ist ja das Nice, was okay. Eine Gesprächsrunde ist.
Ja, wir haben ja jetzt quasi unsere eigene queere Flinter-BIPOC-Runde hier organisiert. Also für mich sind da irgendwie alle Punkte von Empowerment abgehakt. Wir haben uns irgendwie jetzt selbst zusammengefunden und haben selbst ein bisschen gefiltert, worüber wollen wir überhaupt reden. Und es gab hier einen stetigen Gesprächsfluss, weil es gab hier viel Bedarf. Also mir hat das voll viel gegeben. Ich fand es super schön, einfach auch nochmal bestätigt zu werden, natürlich. Das tut immer oft gut. Aber nochmal neue Perspektiven zu hören, Perspektiven, die mir vorher noch nicht so bewusst waren oder die noch nicht so in meinem Fokus waren. Genau, die kleine Werbesequenz fand ich auch toll. Wie geht's euch damit?
Also mir hat das auch... Also ich habe... Okay, nein. Bullshit.
Okay, nein, das war Bullshit. Ja, das war Bullshit. Ich fand das gar nicht gut.
Ich muss nachdenken.
Ja, ich muss sagen, mir hat es auch richtig gut gefallen. Und ich kann mich Jamila nur anschließen. Ich finde es super wichtig, auch in diesen Spaces nochmal zu reflektieren, was für eine Position habe ich und sich auch darüber auszutauschen und klarzumachen, es gibt verschiedene Erfahrungswelten. Und es ist auf jeden Fall auch cool, wenn man irgendwo anknüpfen kann, aber auch wichtig anzuerkennen, dass es auch teilweise einfach nicht vergleichbar ist. Und ja, Dankeschön für die Gesprächsrunde.
Daran will ich direkt andocken. Ich finde es super wichtig anzuerkennen, dass es nicht nur die eine Realität gibt, sondern mehrere Realitäten. Und das auch nochmal hier zu sehen, was für verschiedene Perspektiven es gibt, die unglaublich bereichernd sind und wichtig sind zu wissen, allgemein, persönlich als Mensch, aber auch vor allem mit der Perspektive, ja, irgendwann Workshops zu geben und in dem Bereich tätig zu sein. Und das hat mich gerade voll gestärkt. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht kam das Thema Queerness ein bisschen zu kurz in der Akademie. Aber jetzt gerade bin ich so, das ist so toll. So, und es hat nochmal bestätigt für mich, wie gut mir das tut und wie wichtig es auch ist, dass solche Möglichkeiten geschaffen werden. Und wir haben das jetzt selbst initiativ sozusagen uns hier hingesetzt. Und wenn es das eben sein muss, dann machen wir das. Wenn es die Strukturen dafür noch nicht gibt, dann machen wir das selbst.
Ich fand das auch voll schön, dass wir jetzt hier zusammen saßen und über unsere Erfahrungen gesprochen haben und eben auch so dieses Gefühl von, ich muss mich nicht erklären, sondern so alle checken direkt, so was gemeint ist. Und wie gesagt, so wir vergleichen uns nicht, weil jede Erfahrung ist anders. Das fand ich irgendwie voll nice, in so einem Raum zu sein, wo wir einfach drauf los sprechen konnten und uns nicht ständig vor weißen Menschen erklären müssen, dass Queerness auch anders geht. Genau, ich fand's voll schön mit euch.
Ja, ich kann mich auch nur anschließen. Also ich glaube, man hat gemerkt, ich finde es irgendwie total gut und wichtig, so an Beispielen meine Punkte zu sagen. Und ich habe das häufig, dass ich mich einfach in manchen Räumen und mit manchen Menschen nicht so wohlfühle, wirklich dann was zu teilen. Aber ich finde das hier total toll und konnte das machen. Und das ist irgendwie voll schön, dass ich einfach so reden kann, wie es mir passt. Und ja, Dankeschön.
Gerne.
Was noch was sagen?
Großer Ausschlag.
Wir müssen Wäsche holen.
Ja.
Tschö.
Tschüss.
Ciao, ciao, tschüssi, ciao, ciao, tschüss. Ciao, ciao.
Manche sollen rufen.
Will noch jemand einen Track aufnehmen oder so?
Würde ich sagen.
Let's go.
You can break my soul.
Poetry Slam.
Ja, aber er hat es noch nicht gesehen. Ist you won't break my soul. You won't break my soul.
Ey Leute, mein Bauch hat geknurrt. Zwischen zu mich.
Nackt.
Rom pam pam pam.
Ich geh schon jetzt nach. Rom pam pam pam. Rom pam pam pam.
Ich schreibe wirklich. Ich weiß. Ich schreibe auch immer weiter.
Ja.
Hausaufgaben auf. Also ja, ich ficke meine Bitches. Und ich habe halt wirklich so einen auf Shakespeare gemacht, weil der war so, oh mein Gott, Emily, was willst du damit aussagen?
Wo wart ihr denn?
Ich wollte gleich Kabel geben.